Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Wir sind uns ja einig, dass es ja Neurodivergenzen gibt, wie ADHS und Autismus oder halt auch Hochbegabung und so, wo man einfach sagen kann, ja, das ist halt ein anderer Neurotyp, das ist eine andere Neurovariante, die funktioniert halt ein bisschen anders. Und jetzt können wir schauen, wie können wir denn da halt in die Kommunikation gehen mit anderen Neurotypen und da halt sozusagen auch empathisch die Brücke schlagen oder halt einfach mehr aufklären, damit andere Neurotypen wie halt, ich sage jetzt mal, neuronormative Menschen uns wiederum verstehen. Und da habe ich dir heute eins meiner Lieblingsthemen mitgebracht, und zwar die 5 Sprachen der Liebe bei ADHS und Autismus. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich natürlich erstmal eine kleine kritische Einordnung zu diesem Konzept halt geben und über den Autor oder den Erfinder Gary Chapman. Das war nämlich kein Psychologe oder Therapeut, sondern ein Baptistenpastor und ein selbsternannter Eheberater. Und sein Doktortitel stammt nicht aus klinischer Psychologie, sondern aus einem PhD in Erwachsenenbildung, also einer Einrichtung, die primär auf die Vorbereitung für den christlichen Dienst ausgerichtet ist. Und seine einzige Forschungsgrundlage sind halt jahrzehntelange seelsorgliche Gespräche in seiner Gemeinde, also keine wissenschaftlichen Studien. Und deswegen ist das halt wichtig für die Einordnung, denn das Buch The 5 Love Languages von 1992 war halt nicht sein Erstwerk. Und zwar, es ist die Weiterentwicklung seines Buchs Toward a Growing Marriage, also von 79, und hat da explizit biblisch argumentiert und hat das auch bei einem christlichen Verlag herausgegeben, beziehungsweise irgendwie in der Kategorie Christian Literature ist das erschienen. Und natürlich der Vollständigkeit halber. Wie ich schon sagte, seine Annahmen, beziehungsweise was er postuliert mit diesen 5 Sprachen Liebe, haben keine empirischen Grundlagen. Es gibt halt so eine aktuelle Übersichtsstudie, die halt die 3 zentralen Annahmen aus Chapmans Theorie überprüft hat, also dass jede Person eine primäre Liebessprache hat und dass es genau 5 distinkte Sprachen gibt und dieses Sprechen derselben Sprache zu einer besseren Beziehung führt. Das Ergebnis war aber, Menschen schätzen in Umfragen tendenziell alle 5 Sprachen als bedeutsam ein. Es gibt halt also keine klare einzelne Präferenz und die Vorstellung von diesen konkurrierenden Liebessprachen entspricht halt nicht der Realität. Und die Forscherinnen vergleichen halt Liebe eher mit einer ausgewogenen Ernährung. Also alle Zutaten sind wichtig, statt sich auf eine zu fokussieren. Und jetzt kommen wir mal hier zu der Kritik an dem ganzen Ding von Gary Chapman. Das ist nämlich das oder sein Frauenbild im Buch. Er beschreibt da zum Beispiel halt eine Situation, beziehungsweise halt eine Frau namens Anne, deren Ehemann sie emotional misshandelt. Und Anne fragt ihn, ob man jemanden lieben kann, den man hasst. Und Chapmans Antwort war dann, er lässt so die Bibel stellen oder lässt sie die Bibel stellen über Feindesliebe lesen. Und als er herausfindet, dass die Liebessprache des Ehemanns körperliche Berührung, also in dem Fall Sex, ist oder sind, sagt er N, sie solle 2-mal pro Woche mit ihrem Mann schlafen, um die Ehe zu retten. Und sie hat dann aber gesagt, so ja, das falle ihr natürlich schwer, weil er sie, also ihr Mann, sie ja sonst ignoriere. Und dann sagte der Chapman halt so, ja, das geht aber vielen Frauen so und sie sollen sich auf ihren christlichen Glauben stützen, um das dann halt durchzustehen. Und im Buch wird das als Erfolgsgeschichte präsentiert, so, das musst du dir mal reinziehen, ja. Also der Mann wird dann angeblich liebevoller und erzählt dann halt auch von dem Wunderheiler Chapman und so. Und wie es dann aber dieser Anne dabei ergangen ist, das wird überhaupt nicht thematisiert. Und das ist im Grunde das Paradebeispiel dafür, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert. wenn eine Frau irgendwie in einer missbräuchlichen Ehe oder Beziehung ist, wird sie dann halt angeleitet, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken und sich dann halt körperlich zur Verfügung zu stellen. Und mit Verweis auf Glauben statt auf ihr eigenes Wohlbefinden. Wie es der Frau dann am Ende geht, das wird dann komplett ausgeblendet. So, und auch der Vollständigkeit halber, was sind denn diese 5 Sprachen der Liebe nach Gary Chapman überhaupt? Also es sind einmal Worte der Anerkennung, also Liebe durch Komplimente, Lob oder auch ermutigende Worte. Dann zweitens, das ist halt so diese Zweisamkeit oder Quality Time, dass man ungeteilte Aufmerksamkeit und eine gemeinsame Zeit hat ohne Ablenkung. Dann drittens haben wir Geschenke, also das können kleine, aber auch große Aufmerksamkeiten sein als sichtbares Zeichen der Zuneigung. Da habe ich nachher nochmal, wenn wir dann in die Sprachen der Liebe bei ADHS und Autismus gehen, eine kleine Beobachtung zu teilen, wie neurotypische Menschen das, ja, meines Erachtens und Gefühls nach eher handhaben. Genau, dann geht's um die Hilfsbereitschaft, also diese Acts of Service. Das bedeutet halt Taten statt Worte, dass man einfach dem Partner oder der Partnerin irgendwo was hilft, also praktische Unterstützung im Alltag gibt. Und dann halt natürlich noch zuletzt diese körperliche Berührung oder Intimität, das heißt Umarmung, Küssen, Händchen halten, Zärtlichkeiten bis hin halt zu Sexualität. So, und wie gesagt, seine Grundannahme war, jeder Mensch hat halt so eine distinkte Sprache der Liebe, mit der er oder sie eher kommuniziert und das halt auch dann mit dem, also dann stärkeres Bedürfnis nach hat. Und wenn das halt irgendwie miteinander clasht, beispielsweise wenn eine Person, deren Sprache der Liebe sind beispielsweise halt diese Intimität und Körperlichkeit und bei einer anderen Person sind das halt Worte der Anerkennung, so dann funktioniert das halt nicht miteinander, das ist das nicht ausbalanciert und dann clasht das halt, ne? Aber wie halt jetzt auch in den letzten Jahrzehnten herausgefunden wurde, so seine ganzen Annahmen, die sind halt ja sozusagen Unsinn, obwohl man schon sagen kann, dass die, wenn ich mir das so auch auf Social Media und so in der Gesellschaft angucke, die Menschen, die darauf gestoßen sind, denen hilft das halt schon, um einfach auch mal so in den Dialog mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu kommen, so was brauchst du überhaupt und da erstmal so eine grobe, ich sage jetzt mal, Einkategorisierung zu haben. Ne? Also das kann da schon ganz gut helfen, einfach mal so in den Dialog zu gehen. Aber jetzt kommen wir doch endlich mal zum Thema ADHS und Autismus. Da ist es nämlich ein bisschen anders. Und auch wenn diese Sprachen der Liebe, ne, also die sind einmal, ich habe die selber aus der Community zusammengetragen und ich habe auch noch durch die letzten Jahre der Feldforschung, habe ich noch mal 2 zusätzlich so entdeckt, beziehungsweise da halt auch definiert. Und da sehen sich halt auch einige drin. Wäre natürlich auch spannend, die einfach mal wirklich wissenschaftlich irgendwie zu testen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, vielleicht testet irgendwann auch mal jemand so meine Annahmen. Das wäre natürlich mega spannend, um dann zu sagen, so ja, das ist wirklich so. Denn wenn nicht nur für neurotypische Menschen oder eigentlich ist eigentlich egal, welcher Neurotyp, wenn einmal diese Sprachen der Liebe überhaupt Menschen helfen, irgendwie da sich zu erkennen oder die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, dann hilft das halt auch bei den 5 Sprachen der Liebe bei ADHS und Autismus, damit wir uns halt auch gewahr werden, wie verschiedene Neurotypen bzw. Neurovarianten miteinander interagieren und ihre Liebe zeigen, damit es halt da auch nicht zu einem Clash kommt oder zu irgendeiner Fehlinterpretation oder Missverständnissen. So, und jetzt habe ich schon fast 10 Minuten nur gelabert über Gary Chapman und so weiter, aber ich fand das super wichtig, aber wir gehen jetzt endlich rein. Was sind denn die 5 Sprachen der Liebe bei ADHS und Autismus? Die berühmteste ist, glaube ich, da halt auch das Penguin Pebbling. Finde ich auch sehr witzig, ne? Du kennst das ja sicherlich halt auch, ja, wie ich immer sage, wenn ein Vogel nicht fliegt, prüfe erst, ob es ein Pinguin ist. So, ich liebe auch generell Pinguine und Pinguine sind mir auch schon immer so in meinem Leben begegnet. Ja, also entweder, dass ich die früher auch gerne im Zoo beobachtet habe oder wenn man das auf dem Schirm hat bei nicht Neurotypical, Not Neurotypical, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, mit diesem Sam, mit diesem Autisten, der ja da auch, also wie gesagt, ist eine Serie über einen Autisten, der in die Highschool geht und sein Spezialinteresse sind Pinguine. Und dann halt auch nochmal, wenn ich dran denke, da habe ich mich ja damals sehr gefreut, als der Kösel Verlag bzw. der Penguin Random House Verlag auf mich zukam für mein zweites Buch, dachte ich mir so, ha, ja, das passt alles so schön zusammen. Aber was ist denn das jetzt? Und zwar Penguin Pebbling, das kommt halt wirklich von der Verhaltensweise von Pinguinen, die sich als Zeichen der Zuneigung kleine Kieselsteine schicken. Und bei Menschen sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Also klar, es kann natürlich auch sein, dass wir besonders schöne Steine irgendwie einander schenken. Ja? Aber es können auch andere Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel halt Memes verschicken oder Reels bzw. Videos mit guck mal, was ich hier gesehen habe oder schau mal, da würdest du auch drüber lachen oder ich finde das witzig oder ich habe da an dich gedacht, ne? Es können aber zum Beispiel halt auch beispielsweise Links sein zu irgendwelchen Artikeln oder vielleicht auch zu Produkten oder was auch immer oder halt zu spannenden Fakten oder halt zu Themen, mit denen sich die geliebte Person momentan halt beschäftigt. Und das heißt halt einfach alles, ich mag dich sehr und ich habe an dich gedacht. Aber der Unterschied ist jetzt, oder beziehungsweise da, wo es dann halt clasht, ist, dass neurotypische Menschen das, und das habe ich jetzt schon wirklich seit vielen, vielen Jahren in der Community immer wieder erlebt und auch aus Erfahrungsberichten, dass neurotypische Menschen denken, das ist nur eine belanglose Geste oder halt Schrott. Und wir fühlen uns dann aber natürlich abgelehnt, wenn unsere Liebesgeschenke übersehen oder halt nicht gewertschätzt werden. Ne? Und manche würden das vielleicht halt auch gar nicht so, wie soll ich sagen, richtig, also von außen nochmal so verstehen und würden sich denken so, what the fuck? Da ist mir nämlich letztens tatsächlich ist mir was eingefallen und jetzt halt viele, viele Jahre, ich glaube über 20 Jahre später, dachte ich mir, ja, jetzt verstehe ich auch, warum das Leute strange fanden. Und zwar, ich hatte ja schon in meiner Teenagerzeit, so im Abitur und so, habe ich mir ja irgendwann meine Haare schwarz gefärbt, beziehungsweise dann halt schon mit lila Spitzen. Und ich war immer halt auf mein Lila immer sehr stolz. Und du weißt, Lila ist nicht nur so meine Lieblingsfarbe, sondern mein Special Interest. Es gibt mir eine unglaubliche innere Ruhe. Und ich hatte irgendwann mal, habe ich dann eine lila Haarsträhne, habe ich abgeschnitten und habe die meiner damaligen besten Freundin geschenkt. So, weil es war für mich was total Intimes und das halt von mir zu teilen, ne, hat, war mir unglaublich wichtig und deswegen habe ich das dieser, ja, mit meistgeliebten Person in meinem damaligen Umkreis, Netzwerk etc. geschenkt. Und sie meinte noch dazu, ja, ich glaube, andere würden das total strange finden, aber ich weiß, wie du das meinst und Dankeschön, finde ich süß. Und ich so, hä, das ist doch ein ganz normales Geschenk, das ist doch voll niedlich. Ja, aber ja, I get it. So, dass neurotypische Menschen da vielleicht denken so, was stimmt denn nicht mit dir, warum schenkst du eine Haarsträhne, so, hä, naja, anyway, das sind zum Beispiel solche kleinen Sachen, ne, also Penguin Pebbling, das kann zum Beispiel aber halt auch ein Ring aus einem Kaugummi-Automaten sein, meine jetzige beste Freundin, beziehungsweise ne, meine Frau, meine Life-Wife, Linda, die hatte mir mal vor Jahren einen Ring geschenkt. Ich weiß nicht, ob der aus einem Kaugummi-Automaten war oder wo der her war, aber das war ein Ring, da war ein Auge drauf, weil ich halt auch vieles mit so Augen und Augäpfel habe. So, auch eine ganz strange Special Interest. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Doom früher auch gespielt. Anyway, das war, wie gesagt, ein Ring. Er war lila und hatte oben ein Auge drauf. So. Und den hüte ich natürlich auch wie ein Schatz. Ich trage den zwar nicht, aber wenn ich den sehe, dann denke ich an meine Linda und freue mich. Und noch bevor wir beide wussten, dass wir ADHS sind, so, sie wusste, dass ich mich darüber freue und ich habe mich halt auch riesig gefreut. Und das Ding ist halt wirklich, dass neurotypische Menschen bei solchen Kleinigkeiten vielleicht halt auch beispielsweise, wenn man sagt, so hier, ich habe jetzt ein Bierdeckel dir mitgebracht oder halt einen besonders schönen Stein oder eine Muschel aus dem Urlaub oder so, dass das vielleicht halt irgendwie nicht so gut ankommen könnte. Und deswegen sage ich da halt einfach, sich dessen bewahr sein oder gewahr sein. Ich hatte nämlich, fällt mir gerade ein, auch mal Feedback zu diesem Ding bekommen. Ich hatte mal vor Jahren schon einen Beitrag dazu gemacht. Und da hat mir dann eine Followerin geschrieben, so, ja, ich möchte dir gerne von einer Situation erklären. Und zwar meine Tochter, die ist halt auch autistisch oder Audihase, ich weiß gar nicht mehr. Und die hatten halt, wie gesagt, so Spieldate, ne, Kinder, irgendwie Grundschulalter. Und sie hatte dann einem anderen Kind, glaube ich, eine Haarspange mit einem Stern oder einem Stein oder irgendwas Kleines geschenkt. Und das andere Kind war aber sichtlich erstmal so irritiert und wusste nicht, wie es da reagieren soll. Und das hatte dann halt die Mama gesehen und hat das halt erklärt und hat gesagt, so hier, das ist halt Penguin Pebbling, das ist halt einfach die Sprache der Liebe bei ADHS und Autismus. Und dann meinte sie so, ja, und dann haben wir uns am Ende total gefreut. Und meint sie so, vielen, vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit. Guck mal, das zieht halt schon solche Kreise und vielen Dank. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, das ist so süß. Ja, genau, deswegen mache ich das. Okay, kommen wir zu Infodumping. Infodumping ist, glaube ich, auch so ein Ding, was sehr oft missverstanden wird. Na, also du kannst es dir vielleicht schon herleiten. Wenn wir sozusagen begeistert über unser Spezialinteresse erzählen oder sonstige spannende Fakten oder halt auch unnützes Wissen teilen, dann ist das unsere Art, Menschen, die wir mögen, in unsere Welt einzuladen und halt dieses Wissen zu schenken. So von wegen, ich liebe dich, ich respektiere dich, ich möchte dieses Wissen mit dir teilen. So. Und auch da wieder, dass neurotypische bzw. neuronormative Menschen es als zu viel empfinden könnten oder unpassend oder unadäquat dann halt an der Situation angepasst, ne? Und wenn sie uns dann halt irgendwie abwürgen oder dann desinteressiert wirken, dann führen wir uns natürlich wiederum verletzt und ziehen uns zurück. Das hatte ich beispielsweise auch schon einige so Erfahrungsberichte in den letzten Jahren so bekommen, dass mir manche geschrieben haben, so ja, ich habe früher auch immer ganz, ganz viel geredet, aber durch so häufige unschöne Situationen, dass, wie gesagt, man wird dann ignoriert oder man wird dann halt, einem wird erzählt, so ja, musst du immer so viel reden und kannst du nicht halt mal still sein und jetzt schon wieder das Thema Pipapo, ne? Also das macht natürlich was mit einem und das ist überhaupt nicht schön. Und ich kann das auch verstehen, ne? Ich habe die Situation ja selber schon gehabt, dass mir dann das Feedback gegeben wurde, so, ja, ich kann das alles nicht mehr fassen. Oder mir wurde auch schon gesagt, so, ja, ich höre vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr zu. Ich so, okay, wenn das halt nicht so ganz an deiner Körpersprache vielleicht sichtlich ist, ne? Wenn ich dann halt autistisch bedingt oder sonst durch Ablenkung bedingt im Infodumping bin und rede und rede und rede und denke so, ja, die Person hört mir zu, dann bin ich gut reguliert und ich freue mich und so weiter. Ne? Also Infodumping ist halt auch so eine Form der Regulation, kann das halt sein. Ja, das gehört halt zum Verbal Processing, beziehungsweise habe ich ja jetzt ein neues Mini-Workbook rausgebracht, und zwar die Mini-Neurokarte. Will ich auch eine kleine Workbook-Serie draus machen. Mal gucken, dass es immer zu einem spannenden Thema ein kleines Workbook gibt. Und da hatte ich jetzt was gemacht zu Verbal Processing, also der verbalen Verarbeitung bei ADHS, Autismus und Trauma. Und da geht es dann halt auch um Hyperverbal Autism. Und wie gesagt, kann ich dir auch gerne nochmal in die Shownotes verlinken. Ist richtig cool. Also das hätte ich mir, glaube ich, auch vor ein paar Jahren gewünscht, da diese Psychoedukation oder Erklärung zu haben, um mich dann selber zu erklären oder zumindest mich selber nicht irgendwie schlecht zu fühlen. Dann geht's weiter mit der dritten Sprache der Liebe, und zwar Parallel Play. Das ist eigentlich eher etwas, was aus der autistischen Community kommt. Ja, das heißt, oder dahinter steckt, dass man sich zwar verabredet, aber halt oder zusammen einfach in einem Raum ist, aber ohne miteinander zu interagieren. Das sieht man manchmal sogar halt auch bei Kindern. Also ich habe das auch in der Community schon da Beschreibungen gesehen und Videos, wo dann gezeigt wird, so ja, anhand dieser jener Verhaltensweisen sieht man halt schon den Autismus oder die autistischen Tendenzen bei Kindern, die nicht, wie gesagt, mit anderen Kindern interagieren. Die möchten gerne halt natürlich in der Nähe von anderen Kindern oder Menschen sein, aber die möchten da ihr eigenes Ding machen. Ne? Und einfach nur zu wissen, okay, da ist jemand, ist völlig fein, aber ich muss nicht sprechen oder. So, und ich habe das zum Beispiel halt auch mit meiner Frau viele Jahre schon gemacht. Das ist einfach für uns halt intuitiv, dass wir uns getroffen haben. Und dann haben wir auch, weiß ich nicht, One Piece halt im Marathon geguckt. Oder wir haben so ein Nickerchen gemacht oder dann was zu essen bestellt. Dann gab es wieder so Infodumping auf irgendwas und dann wieder Nickerchen gemacht und so. Also, oder dass wir uns zum Beispiel halt auch schon getroffen haben. Da habe ich mein zweites Buch zu Ende geschrieben. Und sie hat halt irgendwas genäht und so. Und das reicht dann völlig aus, ne? Weil auch manchmal so, vor allem bei Safe-Personen, besonders halt bei der Neurodivergenz Autismus, da kann halt auch das schon sehr regulierend sein. So von wegen, ich habe dich in meiner Nähe und deine physische Anwesenheit, die reguliert mich schon, aber es ist auch völlig fein, das reicht mir aus. Wir müssen nicht hier, auch wenn es jetzt zum Beispiel Partner, Partnerin ist oder so, wir müssen nicht interagieren, wir müssen nicht kuscheln, wir müssen nicht Händchen halten, wir müssen nicht miteinander sprechen und so. Aber du kannst jetzt hier in meinem eigenen Safe Space kannst du existieren und ich freue mich darüber. Also das ist dann dieses Parallel Play. So, aber da wieder die Problematik, neurotypische Menschen denken, dass wir sie ignorieren oder dass wir halt unsozial sind. Und wenn sie uns dann aber wiederum halt Smalltalk oder irgendeine Interaktion aufzwingen, dann fühlen wir uns wiederum überfordert und gestresst. Ne? Also da siehst du auch schon wieder, da kann das halt auch in gewisser Weise clashen. Dann haben wir viertens, und diese vierte Sprache der Liebe nenne ich die anekdotische Verbindung. Ich habe da tatsächlich schon mal vor Jahren irgendwo, aber ich weiß nicht mehr bei wem, irgendwo in der englischsprachigen Community sowas Ähnliches gehört, dass bei ADHS und Autismus, dass man da eher mit Anekdoten so in die Verbindung geht. Also deswegen ist da zum Beispiel halt auch Gespräche oder Dialoge haben eine ganz andere Struktur als bei neurotypischen Menschen. Ne, wir sind halt immer eher so, dass wir eine eigene Geschichte teilen und das bringt uns in Verbindung und wir verstehen das auch intuitiv. Aber neurotypische Menschen, die fehlinterpretieren das oder würden dann halt eher denken, ja, die Person möchte jetzt das Gespräch an sich reißen oder nur über sich sprechen. Aber das ist ja gar nicht der Hintergrund. Gehen wir mal rein. Und zwar, also anekdotische Verbindung heißt, ich verstehe dich, aber auf diese ADHS-autistische Weise. Also wir kommunizieren Verständnis und Empathie, indem wir auf die eigene, auf die Geschichte des Gegenübers mit einer eigenen Anekdote reagieren und mit den eigenen schmerzhaften Erfahrungen, um zu zeigen, ich verstehe deinen Schmerz. Das ist nicht, damit wir das Gespräch an uns reißen, weil es gibt Menschen, die das tatsächlich so machen und die halt so kommunizieren, ne, dass die sagen so, Situation einfach so banal auf Arbeit, so, oh, ich habe letzte Nacht überhaupt gar nicht gut geschlafen und so. Und dann kommt halt irgendwie Kollegin oder Kollege XY und sagt so, ja, also ich habe aber schon seit einer Woche schlecht geschlafen. Also, weißt du, so in der Richtung, ne? Und wie gesagt, dadurch, dass die Kommunikation halt da eine andere, ja, wie Kultur hat, so bei ADHS und Autismus, kommt es da halt auch zu diesen Missverständnissen. Ne? Und ich finde das halt immer so spannend, dass das auch, wenn man sich jetzt halt irgendwie, wenn man andere angeborene Neurodivergente kennenlernt, dass das halt da auch sofort vibet. Ne? Entweder wir gehen dann halt auch tatsächlich durch, ja, irgendeinen Grund gehen wir dann so in das Info oder auch tatsächlich Traumadumping, ne? Aber das ist so, dass wir ganz viel auch Smalltalk halt skippen, also überspringen und dann sofort halt zu diesen tiefen Themen kommen, so von wegen, was hat dich verletzt, wann hast du das letzte Mal geweint, was hat dich vielleicht mental, emotional zerstört und wie bist du da wieder rausgekommen, was hat dir geholfen und so weiter. Und wenn angeborene Neurodivergente, also bei ADHS und Autismus, wenn wir sozusagen unsere eigene Geschichte dann teilen, wollen wir einfach nur zeigen, ich weiß, wie schlimm das ist und ich möchte dir einfach zeigen, wie sehr ich das mit dir nachfühlen kann. Ne, das heißt ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so in diese nonverbale Kommunikation halt auch bei Autismus gehen, ne, da wurde ja auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen relativ kürzlich herausgefunden, dass autistische Menschen nicht grundsätzlich da halt schlechter sind, in nonverbale Hinweise lesen oder beziehungsweise, dass wir auch einen schlechten oder defiziten Mimikausdruck haben, sondern dass wir beispielsweise auch Emotionen ganz anders nonverbal zeigen und dass das wiederum neurotypische Menschen nicht, also die können das nicht lesen. Na, und das finde ich halt ganz spannend, dass es wirklich so ein intuitiver oder angeborener Clash ist von verschiedenen Kommunikationsweisen, also nicht nur verbal, sondern auch nonverbal. So, aber gehen wir mal weiter. Und zwar, was ist denn aber dann halt bei der anekdotischen Verbindung der Worst Case mit neuronormativen Menschen? Und zwar, dass die uns dann halt für egoistisch halten oder dass wir halt irgendwie ablenken wollen. Und wir fühlen uns dann wiederum missverstanden, wenn unsere Art, Empathie zu zeigen, als nicht zuhören können interpretiert wird, ne, oder sonst halt irgendwie negativ. Und das ist halt wirklich auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und gleichzeitig, wenn man dann, wie gesagt, wie ich immer sage, Gehirnzwillinge gefunden hat, wo das ganz intuitiv so passiert. Ne, ich muss da nicht dreimal nachdenken oder muss halt ins Maskieren gehen, dass ich mir überlege, wie kann ich da jetzt mit, also verbal und nonverbal Empathie zeigen, weil bestimmte Sachen wie zum Beispiel so banale Ausdrücke, das wird schon alles wieder gut oder so, das hilft uns nicht. Also wenn ich beispielsweise eine schlimme Situation durchlebt habe oder durchlebe und ich erzähle jemanden davon und die neurotypische Person sagt mir dann so, ja, das wird schon alles wieder gut oder was ich auch schon mal gehört habe, ich weiß gar nicht, wie der Spruch so richtig geht, ja, wenn es nicht das Ende ist, dann ist es nicht vorbei und irgendwie so. Und ich dachte mir so, das hilft mir jetzt nicht. So, dann möchte ich lieber tatsächlich selber oder von meinem Gegenüber eine traumatische Geschichte hören, die irgendwie so ähnlich ist und wie sie sich daraus befreit hat, wie sie sich halt vielleicht, wie sie das emotional, mental verarbeitet hat, was ihr geholfen hat und so oder wie lange das dauert. Und ich möchte nicht halt hier so eine 0815-Antwort von wegen so, ja, das wird schon alles wieder gut. Oder was man irgendwie auch, also wurde mir als Kind damals auch immer gesagt, keine Ahnung, ich bin hingefallen, hab mir was getan. Ja, bis du heiratest, ist alles wieder gut. Und ja, also jetzt kann ich ja drüber lachen, so, ne? Aber genau solche Sachen in der Ähnlichkeit wird ja dann trotzdem heutzutage auch noch erwachsen gesagt. Und ich denke mir so, das hat überhaupt gar keinen Mehrwert für mich. Und ich fühle mich hier nicht gesehen und ich fühle jetzt hier nicht auf mich eingegangen. Und da siehst du halt, wo das einfach, in auch der Empathie halt clasht. Und zuletzt haben wir, wie ich das nenne, das Geschenk der logischen Lösung. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich habe tatsächlich noch nichts Vergleichbares in der Community irgendwo gesehen. Falls du es doch irgendwie bei anderen Content-Creator oder Creatorinnen gesehen hast, schreib das gerne mal in den Podcast, also hier unten drunter. Aber wie gesagt, Geschenk der logischen Lösung ist die Liebe durch Problemlösung. Das heißt, wenn ein geliebter Mensch ein Problem hat, dann gehen wir sofort in den Lösungsmodus, wir recherchieren stundenlang und sammeln Informationen, um zu helfen und wir präsentieren dann die Lösung vielleicht sogar halt als Infodumping. Und das ist dann am Ende unser Weg zu sagen, ich bin für dich da. Worst Case hier aber, dass das Gegenüber, und es muss aber nicht neurotypisch sein, ja, es kann tatsächlich auch neurodivergent sein, dass die Person einfach nur jetzt emotionale Unterstützung braucht, jetzt noch gar keine Lösung oder dass wir jetzt schon mal schauen, wie ist jetzt der Plan, was machen wir, was ist jetzt A, B, C, sondern dass wir einfach jetzt mal kurz den Moment brauchen, um das alles zu verarbeiten, das sacken zu lassen oder das wirken zu lassen. Und wiederum da dieser Clash, wenn dann aber die Person sagt, so ich will doch nur, dass du mir zuhörst, dann können wir uns wiederum auch hilflos oder abgelehnt fühlen. Also könnte man vielleicht da sagen, so als kleiner Impuls, wie kann man denn damit umgehen, zu fragen so, hey, möchtest du jetzt einfach nur ranten? Also das heißt, möchtest du dich jetzt einfach bloß mal auskotzen über die Situation oder die Person? Möchtest du jetzt halt einen Lösungsvorschlag? Ja, dass man da halt selber dann weiß, okay, das ist auch gewollt und ich kann jetzt halt in die Recherche gehen oder schon halt mein Lösungsmodus ist jetzt schon an und ich kann sagen, okay, wir machen das, das, das und das. Ne? Oder dass man sagt, wir sitzen jetzt hier einfach vielleicht nur und meinetwegen halt auch einfach nur in Stille, dass man halt nonverbal und in Stille das auch verarbeiten kann, ne? Dass das halt auch Möglichkeiten sind. Und jetzt nochmal zur Zusammenfassung vorweg. Neurodivergente, also egal ob angeboren oder erworben, benutzen selbstverständlich halt auch diese typischen Konzepte, auch wenn die jetzt nicht, ne, nach Gary Chapman so von wegen, der postuliert hat, jeder Mensch hat eine einzige oder vielleicht zwei Sprachen der Liebe und man muss dann gucken, wie man halt darauf eingehen kann und was dein Gegenüber für eine Sprache hat und dass man da halt die Bedürfnisse weiß und dann halt auch erfüllen kann, wie wir am Anfang gelernt haben. Das ist vor allem halt auch auf Kosten von, naja, ganz oft natürlich Frauen, ne? Und nicht körperlichen Unversehrtheit, aber der körperlichen Autonomie und so weiter. Ne? Aber letztendlich geht es halt darum, so natürlich können wir halt auch Lob und Anerkennung als Zeichen von Sympathie oder Liebe und so weiter halt benutzen. Aber dass man einfach auf dem Schirm hat, beispielsweise Infodumping oder halt dieses Penguin Pebbling, so kleine Geschenke, auch wenn es halt irgendwie ein Kronkorken ist oder ein Stein oder so, dass das bei anderen Neurotypen bzw. Neurovarianten falsch ankommen kann. Ja, und ich hoffe einfach, dass sich da dieses Wissen verbreitet, damit ja, wir alle ein bisschen besser und cooler und entspannter und liebevoller miteinander umgehen können. Ja, so, und wie gesagt, der Worst Case dann halt von diesem Clash ist, dass wir so ein Gefühl der Zurückweisung haben und halt dann auch emotionalen Schmerz entwickeln, dass wir resignieren und dass wir auch vielleicht auch Frust verspüren und uns zurückziehen. Das kann sich aber natürlich halt auch in Wut äußern, ne? Oder dass es dann halt irgendwie ausartet und ein explosives Missverständnis gibt. Ne? So von wegen so, ah, ich wollte dir ja nur was Gutes tun, bababa, und dann haben wir ganz schnell Streit, wie gesagt, und dass das halt so komplett eskalieren kann. Und einfach zu wissen und auf dem Schirm zu haben, nicht, dass man sich dann, oder je nach Neurotyp, Neurovariante, dass man sich jetzt denkt, so ja, die Person hat mich jetzt nicht lieb, sondern es ist halt eine andere Art. Und wo könnte es denn eventuell hineingehören? Und ja, es ist einfach, dass auch laut meiner Feldforschung, dass viele Neurodivergente mit ADS und oder Autismus sich da drin finden und sagen, oh mein Gott, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt sind so viele Missverständnisse in meiner Vergangenheit, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, ne? Und jetzt können wir halt da weitergehen und sagen, hey, pass auf, guck mal, es gibt halt nicht nur die von Gary Chapman, so Worte der Zuneigung, Quality Time, Hilfe und Unterstützung, Geschenke oder halt Intimität und Körperlichkeit, sondern es gibt halt auch dieses Penguin Pebbling, dann Infodumping, dann dieses Parallel Play, also gemeinsam allein sein, die anekdotische Verbindung und das Geschenk der logischen Lösung. Das war's also für heute und den 5 Sprachen der Liebe bei ADHS und Autismus. Ich hoffe, du hast da ganz viel mitnehmen können und hattest ganz viele Aha-Momente. Weißt jetzt vielleicht auch, wie du besser mit Partner, Partnerinnen oder deinen Kindern umgehen kannst. Oder vielleicht halt Freunden und Freundinnen. Und es sind ja nicht nur Sprachen der Liebe, ne? Das kann man ja auch in gewisser Weise auf Sympathie rüberbrechen, sage ich mal. Und dann kannst du einfach in der Zukunft da besser mit umgehen und kannst dich auch selber besser verstehen. Falls du jetzt aber durch Zufall vielleicht erst auf meinen Podcast gekommen bist, dann möchte ich dir natürlich gerne noch was empfehlen, weil vielleicht ist dir ja so der Gedanke gekommen, so Moment, damit kann ich mich identifizieren und damit und damit und damit. So, was zum Teufel? Ich habe ja noch gar nicht irgendwie an ADHS und Autismus gedacht. So, was ist denn da los? Dann möchte ich dir gerne mein kostenloses Online-Training empfehlen. Das habe ich vor ein paar Wochen jetzt aufgenommen. Da spreche ich über die 10 der wichtigsten und spannendsten Punkte bei dieser Kombi beziehungsweise halt Gemeinsamkeiten und Verbindung von ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung bei Frauen und schenke dir sozusagen 10 Puzzleteile für dein Neurodivergenz-Puzzle. Das Training ist wie gesagt kostenlos und du kannst dir das mit 3 Klicks sichern. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Meld dich da einfach an. Das geht ungefähr eine Stunde. Da lernst du wie gesagt die 10 großen Puzzleteile kennen von AHA, also ADHS, Hochsensibilität, Hochbegabung und Autismus. Und da wünsche ich dir auch ganz, ganz viele tolle Aha-Effekte. Und dass du Bescheid weißt, auch am Ende stelle ich dir auch noch das Ergebnis von 6 Jahren Feldforschung vor. Ja, kannst ja mal dann schauen, ob das für dich was ist. Und ich habe dir auch noch eine kleine Überraschung mit reingepackt. Also für alle, die dann im Online-Training bis zuletzt dranbleiben. Also auch da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und ansonsten kannst du auch gern nochmal hier dein Feedback unter die Folge schreiben. Kennst du diese Sprachen der Liebe, beziehungsweise hast du das vielleicht schon intuitiv immer schon gemacht? Bist da an manchen Ecken oder beziehungsweise bei manchen Menschen eher angeeckt und bei anderen wiederum, wo dann vielleicht dann später rauskam, dass die halt auch in die Richtung ADHS Autismus gehen, dass sich das dann einfach total leicht und angenehm angefühlt hat und dass du endlich mal nicht dieses Gefühl hast, dass du hier der Freak oder das Alien bist, sondern dass ihr wirklich alle beide richtig cool vibet. Schreib's wie gesagt hier drunter. Ich lese mir alles durch. Ich freue mich immer mega doll über Kommentare zum Podcast. Und dann hörst du mich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.